Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Wissenschaft.
Das Wissenschaftsmagazin beschäftigt sich diesmal mit Sportwissenschaften und zwar mal nicht mit der Unterstützung der Superathleten bei der Jagd nach Medaillen und Rekorden, sondern damit, wie die Forschung den ganz normalen Bewegungsalltag beeinflusst. Professor Ingo Frohböse wird zu Wort kommen, ein renommierter Sportwissenschaftler.
Ich sehe sehr kritisch, was derzeit passiert und sehe also die negative Entwicklung des Sports wirklich so, dass ich sagen muss, da muss ich mich als Sportwissenschaftler ein wenig von entfernen.
Ebenfalls an der Sporthochschule in Köln wird Sport als Krebstherapie erforscht.
Körperlich belastend, sprich danach bin ich ins Bett und in Tiefschlaf gefallen von null auf gleich, aber es hat mir den Kopf frei gemacht.
Unser Kollege Stefan Nessler erzählt von seinen Grenzerfahrungen im Himalaya.
Der Geist, der ist willig und der sagt, du willst jetzt darauf und so, aber der Körper macht dann einfach nicht mehr mit.
Und wir waren bei einer Seniorensportgruppe.
Also wir fühlen uns richtig gut danach, locker. Die alten Knochen, die werden wieder richtig munter.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo. Sport ist gesund. Punkt. Das war über Jahrzehnte die Lehrmeinung. Aber inzwischen mehren sich die Zweifel an dieser Auffassung. Gesund ja, aber verbindliche Aussagen sind jetzt gefragt. Und wer könnte das besser tun als einer, der selbst mit seinen 54 Jahren immer noch sportlich aktiv ist und vor allem der einer der renommiertesten Sportwissenschaftler Deutschlands ist? Professor Ingo Frohböse leitet an der Deutschen Sporthochschule in Köln das Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation.
Professor Frohböse, in den Medien heißt es immer wieder, Sport sei gesund. Die Krankenversicherungen, Krankenkassen unterstützen Sportprogramme mit Bonusprogrammen. Tatsächlich aber komme ich gerade eben in die Deutsche Sporthochschule rein. Da kommt mir doch jemand entgegen auf Krücken mit Gipsbein. Außerdem Knorpelverletzungen von Fußballspielern. Wir haben magersüchtige Skispringer. Wir haben Marathonläufer mit Arthrose in der Hüfte oder in den Knien. Wir haben Schwimmer mit Schultergelenksarthrosen. Wir haben Sportherzen bei Ausdauersportlern. Was ist denn jetzt wahr? Ist Sport gesund oder nicht?
Es gibt ja das geflügelte Wort, Sport ist Mord und Breitensport ist Massenmord. Da ist sicherlich etwas dran. Insofern, als dass viele Menschen eben doch beim Sport es deutlich übertreiben. Und wir haben gerade, glaube ich, in unserer Gesellschaft viele Grenzgänger, die den Sport nutzen und missbrauchen dafür, Grenzen zu begehen oder Grenzen sogar zu überschreiten. Also ich glaube, wir übertreiben es mit der körperlichen Aktivität, insbesondere mit dem Sport insgesamt. Er wird zu stark professionalisiert, zum einen. Er wird zu überinterpretiert, als ein Muss beispielsweise, um überhaupt leben zu können quasi. Und das Gegenteil ist oft der Fall. Viele Menschen es übertreiben, holen sich durch den Sport viel mehr Probleme in ihren Organismus hinein, weil sie eben überhaupt keine Empfindung dafür haben, was ist eigentlich richtig für mich, was brauche ich wirklich. Also ich sehe sehr kritisch, was derzeit passiert und sehe also die negative Entwicklung des Sports wirklich so, dass ich sagen muss, da muss ich mich als Sportwissenschaftler ein wenig von entfernen.
Einer Ihrer Kollegen, eine Koryphäe der Sportwissenschaft, Professor Wildor Hollmann, hat vor Jahren postuliert, 3-mal die Woche eine halbe Stunde, das würde schon reichen zum Gesundbleiben. Ist das auch heute noch Stand der Wissenschaft?
Wir sind, wenn man so die Evolution der Aktivitätsempfehlungen sich mal anschaut, dann waren wir früher vor 10, 15 Jahren auf einem Trip, es muss intensiv 3-mal in der Woche etwas gemacht werden. Wir entfernen uns heute auch davon. Wir wissen, dass wir 75% der Menschen nicht zum Sport bringen. Die haben da keine Lust drauf, sondern für die ist körperliche Aktivität wie Sport eine Anstrengung, die sie nicht haben wollen. Und dementsprechend sind wir, was unsere Empfehlungen betrifft, mittlerweile so weit, dass wir sagen, wir brauchen 5-mal pro Woche 30 Minuten körperliche Aktivität, also Minimum, wobei die körperliche Aktivität nicht als Sport verstanden werden darf, sondern verstanden werden kann als mit dem Rad zur Arbeit mal zu fahren, mittags eine Runde spazieren zu gehen, im Garten tätig zu werden, häufig Bewegungsportionen im Bürogebäude sich abholen beispielsweise. Das ist auch körperliche Aktivität und eine Körperzelle weiß wirklich nicht, ob ich nun mit den Nordic Walking Stöcken im Wald unterwegs bin oder ob ich einfach nur auf dem Rad zur Arbeit weiß. Sie weiß nur, mein Besitzer ist unterwegs und dementsprechend produziert sie Energie. Das Wichtigste ist, dass wir körperliche Aktivität in den Alltag so integrieren, dass ich immer regelmäßig das habe. Und wenn ich 3-mal in der Woche abends Sport treibe, habe ich immer noch 165 Stunden Inaktivität in der Woche. Und das ist an sich unser großes Problem, was wir in irgendeiner Form in den Griff bekommen. Und da hilft Sport leider nicht so viel.
Nun heißt Ihr Institut auch Prävention. Zur Prävention gehört natürlich auch Aufklärungsarbeit. Warum wird dann immer nur in der einen Richtung aufgeklärt? Sprich, Leute treibt Sport, aber nicht über die Gefahren aufgeklärt.
Die Dosis macht das Gift. Und natürlich sind die ganzen Gedankengänge immer noch so weit, dass die Sportwissenschaft und auch die Wissenschaft insgesamt, auch die Medizin, sich immer sehr stark dadurch hat leiten lassen, indem sie nämlich vom Spitzensport abgeleitete Empfehlungen entwickelt hat. Typisch beim Auto. Da leitet man aus der Formel 1 quasi die Serienreife ab und genauso ist man beim Sport auch vorgegangen. Hat allerdings eben verkannt, dass die Biologie doch anders ist als ein Motor, als eine mechanische Größe und ganz andere Anpassungsmöglichkeiten auch hat und von ganz niederschwelligen Angeboten eben unwahrscheinlich viel profitiert. Und diese Forschungsergebnisse kennen wir wirklich erst seit den letzten Jahren. Das heißt, wir sind noch weit zurück, den Körper zu verstehen und deswegen haben wir uns immer von der falschen Seite meines Erachtens genährt, nämlich zu sagen Sport, 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 aber das ist es nicht. Allerdings muss ich schon sagen, aufgrund unserer Umweltbedingungen müssen wir eben kompensieren. Wir kannten vor 30 Jahren keinen Bill Gates. Und in der Steinzeit haben wir noch keine Rechner gehabt, die uns vieles abgenommen haben. Oder Förderbänder an Flughafen, Rolltreppen in Einkaufszentren, das kannten wir nicht. Und dementsprechend müssen wir etwas für unsere Natur tun. Und unsere Natur heißt nun mal Aktivität und Bewegung. Denn nur was genutzt wird, entwickelt sich. Meine Oma hat ja immer gesagt, wer rastet, der rostet. Da ist auch was dran.
Welche Sportarten würden Sie denn Otto Normalverbraucher an die Hand geben? Wo würden Sie sagen, das ist gesund, das ist verträglich und davon besser die Finger lassen?
Ich sehe mit großem Argwohn zum Beispiel die Entwicklung, dass immer alle Menschen Marathon laufen wollen. Wo geht das hin? Ich laufe relativ viel, ja? Ich würde nie Marathon laufen, weil das ist eine Grenzüberschreitung und die meisten Menschen ähneln fast, ja, Herzkranken, wenn Sie die ersten 4 Wochen mal deren Blutwerte sich anschauen, deren Entzündungsparameter. Also das gesunde Maß ist das Entscheidende. Und dazu gehört moderate Aktivität. Ich würde mir wünschen, wenn die Menschen regelmäßig wieder ein bisschen Gymnastik machen würden. 5 Minuten, 10 Minuten jeden Tag zu Hause am offenen Fenster, Sauerstoff tanken, Licht tanken und die Muskeln kräftigen. Weil unsere Muskulatur erfährt viel zu wenig Beanspruch in unserem Alltag. Und wenn wir dann noch etwas fürs Herz-Kreislauf tun, fürs Immunsystem tun, indem wir Ausdauer treiben und Ausdauer in Form von, ich gehe abends mit meinem Partner eine Runde um den Block. Das ist für mich körperliche Aktivität, die ausreicht für die meisten unserer Bevölkerung. Wenn ich mal richtig gut bin, dann reicht das nicht mehr aus. Aber für 75% Bevölkerung ist das genau die richtige Empfehlung. Einfach moderat mit Spaß sich zu bewegen und ohne Last und ohne Schweiß auf der Stirn.
Sagt Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. An der Deutschen Sporthochschule wird Sport von allen Seiten beleuchtet, auch als begleitende Maßnahme in der Krebstherapie zum Beispiel. Denn für viele Menschen bedeutet diese Diagnose und die anschließende Behandlung auch, dass sie sich aus ihrem gewohnten Umfeld zurückziehen und dass sie körperliche Aktivität vernachlässigen, auch weil sie Angst haben, dass ihnen Sport noch mehr schaden könnte. Genau das haben auch viele Ärzte noch bis vor kurzem gedacht und Krebspatienten geraten, sich zu schonen. Aber das ist der falsche Weg, haben die Kölner Wissenschaftler in zahlreichen Studien festgestellt. Andreas Steen-Simons berichtet.
Sport und Bewegung als anerkannter Bestandteil der Krebstherapie, das ist die Vision von Freak Baumann. Der 35-Jährige leitet an der Deutschen Sporthochschule in Köln eine Arbeitsgruppe, die die Auswirkungen von Sport während und nach einer Krebstherapie erforscht. Und tatsächlich, durch spezifisches Training verbessern sich Kraft- und Ausdauerwerte der Patienten, die Stressmarker im Blut nehmen ab. Allerdings, so Baumann, sei der erste Schritt für viele Patienten sehr schwierig.
Die Hürde ist ganz klar die Angst, die Hürde ist die Unsicherheit, die Hürde ist, etwas falsch zu machen. Wir sehen durch Studien, dass mit der Diagnosestellung das Aktivitätsniveau um 30% zurückgeschraubt wird. Aber wie Untersuchungen belegen, den größten Fehler, den man machen kann, ist körperliche Inaktivität und Schonung. Es gibt nichts Risikoreicheres als körperliche Schonung in diesem Zusammenhang.
Diese Angst, etwas falsch zu machen, soll den Patienten durch eine wissenschaftlich betreute Bewegungstherapie genommen werden. Jeder Patient, der an einer Studie der Sporthochschule teilnimmt, wird zunächst auf seine Sporttauglichkeit hin untersucht. Ausdauer- und Krafttests, ein Belastungs-EKG und Blutuntersuchungen. Hinzu kommen immer auch psychologische Tests. Die ersten Schritte in der Bewegungstherapie erfolgen dann, betreut von Medizinern, Psychologen, Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten.
So etwas gibt Sicherheit. So etwas verdrängt die Unsicherheit, sowas schenkt Selbstvertrauen. Und man kommt dann, wenn man einige Einheiten in Begleitung durchgeführt hat, sehr schnell auch darauf, eigenständig körperliche Aktivität durchzuführen.
Allerdings muss die sportliche Aktivität individuell auf den Patienten, seine Krebsart und die jeweilige Form der Therapie zugeschnitten sein. Insbesondere die Nebenwirkungen sind zu berücksichtigen. Beispielsweise haben bestimmte Chemotherapien Einfluss auf den Herzrhythmus. Bei Prostataoperationen kommt es zu Inkontinenz, bei einer Leukämie ist das Immunsystem geschwächt. Nicht jedes Training ist daher auch jedem Patienten zu empfehlen. In zahlreichen Studien suchen Baumann und seine Arbeitsgruppe daher nach einer Antwort auf die Frage, was ist die optimale Bewegungstherapie, mit der man die Nebenwirkungen von Krebs und Krebstherapien reduzieren kann? Und gleichzeitig, ab wann sind Ruhe und Schonung geraten? Außerdem untersuchen sie gezielt die Wechselwirkung zwischen der ergänzenden Bewegungstherapie und bestimmten Medikamenten. Die Projekte reichen von einfachem Krafttraining bei Brustkrebspatientinnen während der Chemotherapie bis hin zu langen Wanderungen oder mehrtägigen Radtouren für Krebspatienten in der Nachsorge. 500 Kilometer zu Fuß über die Alpen nach Venedig, 1400 Kilometer mit dem Fahrrad von Köln nach Marseille oder zu Fuß über 800 Kilometer auf dem Jakobsweg in Nordspanien. Dort ist auch Elisabeth Braun mitgewandert. Bei ihr wurde vor 6 Jahren Brustkrebs festgestellt. Schon vor dem Beginn der Chemotherapie begann die heute 57-Jährige mit Nordic Walking, meldete sich kurze Zeit später bei Frack Baumann für den Jakobsweg an.
Das war das Erste, was ich mit unternommen habe. Und danach waren es noch einzelne Studien, Laufen bei Krebs, Wassersport bei Lymphödem und Walken bei Lymphödem. Und eigentlich waren die ganzen Studien recht erfolgreich und haben mich darin bestätigt, mich so viel wie möglich zu bewegen.
Heute ist die Krankheit verschwunden und Elisabeth Braun führt das auch auf die positiven Effekte des Sports zurück.
Ich glaube, dass ich mich viel mehr isoliert hätte. Ich glaube, dass ich an manchen Stellen viel einsamer gewesen wäre, was ich so nie war. Und ich glaube auch, dass meine körperliche Fitness heute mit abgelaufener Erkrankung besser ist als vor der Erkrankung.
Die Akzeptanz für Sport und Bewegung als begleitende Therapie bei Krebs ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Trotzdem gibt es erst etwa 950 Krebssportgruppen in Deutschland. Im Vergleich zu rund 7000 Herzsportgruppen eine geringe Zahl. Außerdem fehlen systematische Programme, die auch von der Krankenkasse finanziert werden. Frack Baumann hat deshalb vor allem ein Ziel.
Wir müssen weiter denken bezüglich qualitativ hochwertigen Angeboten, zu dem alle onkologischen Patienten Zugang haben, zum Beispiel in gesundheitsorientierten Fitnessstudios, wo Krebsprogramme sich implementieren müssen, oder in Bereichen der Rehabilitationskliniken, wo Patienten auch außerhalb der onkologischen stationären Therapie dahin gehen können zum Trainieren, zum dauerhaften Trainieren. Also nachhaltiges Angebot existiert noch nicht, da müssen wir unbedingt irgendwie dran arbeiten.
Sport hat ja viele Facetten. Oft ist es auch eine Definitionsfrage, was Sport überhaupt ist. Für die meisten gehört aber Bewegung ganz eindeutig dazu. Und Stefan Nestler aus unserer Sportredaktion ist einer, der sich bewegt. Er ist sowas wie der Abenteurer der Deutschen Welle. Zu Fuß zum Nordpol, Himalaya-Expeditionen oder mit dem Forschungsschiff vor Neuseeland. Alles Reisen, die einen an die Grenzen der körperlichen und mentalen Belastungsfähigkeit bringen. Stefan, was war denn von all diesen dein intensivstes Erlebnis?
Ja, das intensivste Erlebnis, das hatte ich jetzt im Oktober, als ich versuchte, den 7000er Puttalhiyan Chuli in Nepal zu besteigen. Am Gipfeltag war ich auf 7150 Metern körperlich ziemlich am Limit. Und da habe ich das erlebt, was ich sonst eigentlich nur aus Büchern kenne, aus Bergbüchern. Ich ging auf diesem Grat und auf einmal hörte ich hinter mir eine Stimme, please, also das englische Wort für bitte, und ich habe mich umgedreht und gefragt, bitte was? Und da war keiner. Ich konnte diese Stimme eindeutig zuordnen. Das war die Stimme eines Sherpas, der uns begleitete, der aber ungefähr eine halbe Stunde vor mir aufgestiegen war. Er war also schlichtweg nicht da, aber ich habe ihn eindeutig gehört. Und in dem Augenblick denkt man dann, halluzinierst du jetzt schon? Und das war für mich eigentlich das intensivste Erlebnis, was ich bisher gehabt habe.
Also ist schon was dran, wenn manche Leute sagen, solche großen Höhen, die erlebt man in einem Zustand zwischen Halbschlaf und Rausch?
Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass ich ganz klar denken kann. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie meinte, ja, jetzt laufe ich nur noch wie so ein tumber Geselle durch die Gegend. Aber erstens mal ging alles sehr langsam. Das heißt, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, beispielsweise ein Foto zu machen, dann dauerte das 10-mal so lang, wie ich es normalerweise auf Meereshöhe machen würde. Also sprich, für ein Foto brauchte ich dann 3 Minuten, bis ich dann mal wirklich so weit war, dass ich meine Daunenkleidung auf hatte und den Apparat raus. Und dann muss man sich ganz klar sagen, wo muss ich jetzt noch draufdrücken? Also man merkt, es dauert alles einfach viel, viel länger.
Wie lässt sich das physiologisch erklären?
Da oben in der Höhe, da wird der Sauerstoff ja nur noch etwa mit 40% des Drucks in die Lungen gepresst wie auf Meereshöhe. Und das sorgt dafür, dass der Körper einfach unterversorgt ist mit Sauerstoff. Und das ist letztlich dann die Art und Weise, wie der Körper sich wehrt. Und ich habe auf 7000 Metern mal so eine kleine Aufnahme gemacht. Dann habe ich mich mal hingesetzt und habe zum Mikrofon gegriffen. Und ich glaube, es kommt schon ganz gut raus.
Ich sitze jetzt hier im Schnee und muss sehen, dass ich den Anschluss halten kann. Denn auch ich kann nur noch im Augenblick vielleicht so 5 Schritte am Stück gehen. Ich muss mich wirklich absolut überwinden, hier noch weiter zu gehen, um den Gipfel zu erreichen. Alles nur noch eine Sache des Kopfes. Mein Körper sagt, du bist absolut verrückt, was du hier machst. Ich will nach unten.
Aber hört sich immerhin schon noch nach klaren Gedanken an. Stefan, wie bereitet man sich denn auf so eine Expedition ins Himalaya, ins Hochgebirge vor?
Ja, in erster Linie bolzt man mal Kondition. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Alles andere kann man eigentlich kaum vorbereiten. Also jeder reagiert anders auf die Höhe. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der letzten Expedition wieder erlebt, dass 2 Teilnehmer, die vorher in Serie Marathonläufe gemacht haben, schon auf 6000 Metern umkehren mussten, weil sie mit der Höhe nicht klarkamen. Also es gibt da keine so richtige Herangehensweise, dass man sagen kann, das ist das Patentrezept. Was ich diesmal gemacht habe noch zusätzlich, war ein Hypoxietraining. Das heißt, man simuliert die Höhe, indem man sich eine Atemmaske auf die Nase drückt und da wird dann einfach der Atemluft, der Sauerstoff entzogen. Wie das funktioniert, das erklärt uns jetzt Harry Mutschler vom Institut Höhenbalance.
Diese Sauerstoffreduktion bewirkt im Körper, dass der Körper jetzt reagieren muss. Einmal mit mehr Atmung, besserer Durchblutung, Bildung von neuen roten Blutkörperchen in der Muskelzelle, bilden sich die Kraftwerke besser aus. Somit steht nach so einem Training dem Körper mehr Energie zur Verfügung. Letztendlich reagiert er auf einen Mangel mit einer Kompensation.
Hypoxietraining, also das Training unter Sauerstoffmangelbedingungen, das kommt ja auch im Ausdauersport sonst zum Einsatz. Im Wettkampfsport hat es denn in diesem Fall auch geholfen?
Also ich hatte schon das Gefühl, ich war ja nun sehr häufig und sehr lange in der großen Höhe da unterwegs und hatte eigentlich nur ein einziges Mal einen leichten Kopfschmerz, während meine Expeditionskollegen da schon deutlichere Symptome der Höhenkrankheit oder der beginnenden Höhenkrankheit hatten. Also geschadet hat es allemal nicht.
Wie viel macht denn eigentlich die Psyche aus?
Es muss natürlich alles zusammenpassen, damit man erfolgreich sein kann. Die Psyche, tja, die hat auf jeden Fall 25-30%, wenn nicht sogar mehr. Also ich glaube, dass ich da oben den Gipfel schon erreicht hätte, wenn mich nicht andere Faktoren zum Umkehren bewogen hätten. Aber ich war in dem Augenblick da oben auf 7150 Metern, bis so weit bin ich gekommen, war ich einfach körperlich absolut am Limit, aber mein Geist hat mich immer noch weiter getragen. Also ich würde sagen, ich war da nur noch Geist. Also das, was man im Prinzip vielleicht mit Drogen noch erreichen kann, aber man muss dann einfach einen starken Willen haben und letztlich wird das Körperliche, das verschwindet natürlich nicht, aber es wird immer weniger wichtig, immer stärker kommt dann die Psyche, die einen dann weitertreibt. Und man merkt es dann erst so richtig, wenn man runtergeht, dann meldet sich auf einmal der Körper wieder und dann mit Macht und dann kommt man halb tot unten an.
Stefan Nestler aus der Deutsche Welle Sportredaktion. Mehr von ihm in seinem Abenteuerblog unter dw-world.de/sport und mehr von uns unter dw-world.de/wissenschaft. Und da finden Sie dann auch einige Beiträge über Alternsforschung. Denn in einer Gesellschaft, die immer älter wird, ist das natürlich ein Thema, das bewegt. Auch die Sportwissenschaft. Die Herausforderung, Programme zu entwickeln, die älteren Menschen dabei helfen, möglichst lange ihre Selbstständigkeit zu erhalten. Andreas Steen-Simons war zu Besuch bei einer Seniorensportgruppe in Köln. Und nicht nur das, er hat sogar selber mitgemacht.
Eine Seniorensportgruppe in Köln. Im umfunktionierten Festsaal einer Kirchengemeinde turnen 9 ältere Damen. Sie gehen durch den Raum und lassen dabei einen kleinen Schaumstoffball um den Körper kreisen. Vor dem Bauch, hinter dem Rücken, über dem Kopf und durch die Beine.
Ja, und dann wechseln. Hinten, vorne, oben.
Danach folgen Kraft- und Balanceübungen im Sitzen und im Stehen. Die Frauen, die zwischen 60 und 85 Jahren alt sind, haben dabei Gewichte an den Knöcheln und halten kleine Hanteln in ihren Händen.
Für die Knochen und die Muskeln hauptsächlich. Also Knochen, damit die stabil bleiben und Muskelaufbau, ja. Und das bringt auch was, bringt wirklich was. Also ich kann es jedem empfehlen. Also wir fühlen uns richtig gut danach, so locker. Die alten Knochen, die werden wieder richtig munter.
Dabei ist es aus trainingswissenschaftlicher Sicht sinnvoll, dass während der 2 Stunden Training nicht irgendwelche Bewegungen ausgeführt werden, sondern dass vielmehr zielgerichtet trainiert wird, erklärt Frank Nieder von der Deutschen Sporthochschule.
Denn wenn ich einmal in der Woche zum Training gehe, dann kann ich vielleicht das, was ich aktuell kann, noch halten, aber ich kann meine Leistungsfähigkeit nicht verbessern. Und deswegen haben wir halt gesagt, es soll ein Programm sein, das 2-mal in der Woche für 1 Stunde stattfindet, bei dem das Ziel des Trainings, nämlich Kräftigung der Beinmuskulatur, der Arm-, der Rumpf- und Rückenmuskulatur, die sind immer gleich, auch wenn vielleicht unterschiedliche Übungen gemacht werden.
Die Ergebnisse mehrerer Studien bestätigen, dass das Fitnessniveau der Teilnehmer sich deutlich verbessert hat, unabhängig vom Alter und davon, ob die Teilnehmer schon vorher Sport getrieben haben oder als Neueinsteiger erst im hohen Alter damit angefangen haben.
Innerhalb der wissenschaftlichen Evaluation ging es uns darum, Verbesserungen bei Menschen im höheren Lebensalter zu erzielen. Und da können wir sagen, dass sowohl die Kraft der Arme als auch die Kraft der Beine als auch die Beweglichkeit und das Gleichgewicht in jedem Fall verbessert werden konnten.
Fitness kennt für Frank Nieder daher kein Alter. Denn auch andere Studien zeigen, dass selbst über 90-Jährige ihre körperliche und geistige Fitness dank des gezielten Trainings verbessern können. Und ganz nebenbei und doch so wichtig, die regelmäßigen sozialen Kontakte und der Spaß, gemeinsam Sport zu treiben. Eine Erfahrung, die auch die Damen aus der Kölner Gruppe gemacht haben. Sie wollen in jedem Fall weiter turnen, so gut und so lange es geht.
Und auch unsere Wissenschaftsnachrichten beginnen heute mit Seniorensport.
Karate hält auch im hohen Alter körperlich fit und ist gleichzeitig optimales Gehirnjogging. Das belegt eine aktuelle Untersuchung der Universität Regensburg. Das Forscherteam hat dazu eine Studie mit 48 Seniorinnen und Senioren im Alter von 67 bis 93 Jahren durchgeführt. Im Zentrum stand die Frage, ob durch Karate neben einer Verbesserung der körperlichen Gesundheit auch positive Veränderungen der kognitiven Leistungsfähigkeit und der individuellen Befindlichkeit feststellbar sind. Nach Ansicht der Regensburger Wissenschaftler ist das der Fall und damit zu erklären, dass beim Karatetraining komplizierte Bewegungsabläufe im Gedächtnis behalten werden müssen. Außerdem wies das Forscherteam nach, dass die Karate-Seniorinnen und Senioren am Ende des Experiments weitaus weniger depressive Stimmungen zeigten und somit glücklicher waren als zuvor. Mitte Dezember bricht Vera Abeln vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln zu einem 4-wöchigen Forschungsaufenthalt auf die Antarktis-Forschungsstation Concordia auf. Die 15 Bewohner der Station leben dort von Februar bis November komplett abgeschottet von der Außenwelt auf 3200 Metern Höhe bei bis zu unvorstellbaren minus 86 Grad Celsius Außentemperatur und 4-monatiger Finsternis. In Kooperation mit belgischen, italienischen und ungarischen Kollegen untersucht die Sportmedizinerin den Zusammenhang von Sport, Schlaf, Gedächtnisleistung und Emotionen. Wie bei der kürzlich zu Ende gegangenen simulierten Raumfahrtmission Mars 500 geht es auch im Forschungsprojekt in der Antarktis um die Auswirkungen von Aktivitäten auf das körperliche und psychische Wohlbefinden während einer Langzeitisolation. Erste Ergebnisse der Mars 500-Studie deuten darauf hin, dass der Mangel an neuen Reizen, der beengte Lebensraum und ein begrenztes soziales Umfeld zu einer Verringerung der Gehirnaktivität führt. Und das wiederum bedeutet Einbußen in der kognitiven Leistungsfähigkeit und eine Verminderung des allgemeinen Wohlbefindens. Beim vor 4 Wochen beendeten Experiment Mars 500, der Simulation eines Marsflugs, war auch ein Trainings- und Diagnosegerät der TU Wien dabei. Denn in der Schwerelosigkeit gehört ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm zum Tagesablauf, um Muskel- und Knochenschwund zu verhindern. Bisherigen Geräten war das nur zum Teil gelungen. Das Neue am Wiener Apparat? Er arbeitet mit einem kleinen Elektromotor, denn Kräfte einfach über Gegengewichte aufzubringen, wie das bei den meisten Fitnessgeräten üblich ist, ist in der Schwerelosigkeit natürlich unmöglich.
Ob das Gerät tatsächlich demnächst im Weltraum verwendet werden wird, steht noch nicht fest. In jedem Fall aber können ähnliche im Reha-Training eingesetzt werden. Denn wer lange Zeit im Bett verbringen muss, leidet ebenfalls unter Muskel- und Knochenschwund. Koma-Patienten noch drastischer als Weltraumreisende im All.
Und das war's auch schon wieder vom Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Durch die Sendung führte Tobias Oehlmeier. Also, bleiben Sie aktiv, bleiben Sie sportlich, aber wie wir jetzt wissen, übertreiben Sie es nicht.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.